Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1.
Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir schreiben Freitag, den 24. November. Ich bin John Segert und es ist eine sehr besondere Folge, denn ihr habt sicherlich bei uns im Programm bei RPA1 mitbekommen, bis zum 2. Dezember läuft noch die große Spendenwoche bei RPA1, mit der wir in diesem Jahr die Tafeln in Rheinland-Pfalz und damit bedürftige Familien unterstützen. In dieser Folge wollen wir ausführlich aufzeigen, wie ihr mit eurer Spende ganz konkret diesen Menschen helfen könnt. Denn es gibt viele Leute, für die spielen Wetter oder die Frage nach Weihnachtsgeschenken überhaupt keine große Rolle. Sie haben ganz andere Sorgen, denn sie haben nichts zu essen. Nicht genug Lebensmittel, um die Familie satt zu kriegen. Von Restaurantbesuchen oder gar Urlauben können sie oftmals nur träumen. Die Tafeln kümmern sich um genau diese Menschen mit liebevollem Einsatz von unzähligen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Wie diese Arbeit genau aussieht, das erläutert uns jetzt die Chefin des Tafelverbands in Rheinland-Pfalz, Sabine Altmaier-Baumann. Hallo, schön, dass Sie heute hier sind.
Danke für die Einladung.
Ich falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus. Warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer den Tafeln in Rheinland-Pfalz spenden?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, weil wir im Moment ziemlich viel Hilfe brauchen. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die in den Lebensmittelausgaben unsere Hilfe nötig haben und uns ansprechen. Und wenn wir da Unterstützung bekommen, dass wir das weiter gut hinbekommen. Und das wäre eine tolle Geschichte, ja.
Vielleicht können wir da konkret werden. Wofür würden die Spenden denn eingesetzt werden? Also Sie kriegen jetzt Summe X am Ende dieser Woche von uns überreicht. Wofür wird das Geld benutzt, genau?
Das sind sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten, die wir da haben und die wir auch sehen, weil wir einfach sehr eng mit den Menschen zu tun haben, die zu uns kommen. Und das heißt für uns, dass wir merken, da spielen natürlich die Lebensmittel die Hauptrolle. Deshalb kommen sie, die brauchen sie. Aber die Themen, die da noch on top dazukommen, sind die, die wir, weil wir kleine Tafeln in Rheinland-Pfalz und haben, auch die Nähe zu den Gästen führt dazu, dass wir dann schon merken, da gibt's Punkte, wo wir vielleicht sehr hilfreich noch sie unterstützen könnten. Vor Weihnachten, vor Ostern, für die Familien. Wir haben viele Senioren, also wir haben unterschiedliche Gruppen, die uns aufsuchen. Und da sind wir immer bemüht, auch genau hinzuhören, hinzuschauen, was da vielleicht den einen oder anderen noch zusätzlich vielleicht unterstützen könnte.
Merken Sie denn jetzt, dass es so langsam auf die Weihnachtstage zugeht?
Ja, also wir haben eine Hochzeit. Also wir arbeiten immer, das ist der Punkt. Und wir merken, dass vor allen Dingen in der Vorweihnachtszeit Menschen sich auch nochmal angesprochen fühlen, vielleicht für andere nochmal mitzudenken und sich da zu engagieren. Das nehmen wir natürlich komplett auf. Und wir haben da viele Unterstützer, die dann zu diesen Zeitpunkten auf uns zukommen, uns in der Weihnachtszeit versuchen, auch unsere Projekte nochmal gut zu begleiten. Und wir merken auf der Gästeseite, dass das die Zeit ist, wo Menschen auch in dieser Zeit sehr, sehr regelmäßig in die Tafeln kommen. Das ist eine kostenintensive Zeit, es muss eingespart werden, es braucht Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Und dann wird natürlich wirklich darauf geguckt, dass die Ausgaben eingehalten werden, um dieses Budget zu haben, um in anderen Richtungen unterwegs zu sein für Sie.
Über die Kunden und Kundinnen sprechen wir gleich noch. Jetzt haben die Tafeln natürlich auch mit den größeren und kleineren Krisen zu kämpfen. Wir haben Kriege, wir haben Fluchtsituationen, wir haben Inflation, wir haben unlängst eine Pandemie hinter uns. Wie geht es den Tafeln in Rheinland-Pfalz aktuell?
Also für uns ist die Situation einmalig für die Tafeln in Rheinland-Pfalz. Wir haben nämlich nicht mehr die Möglichkeit, jedem Gast, der gerne Lebensmittel mitnehmen möchte, auch ein Angebot machen zu können. Das ist wirklich in unserer Geschichte einmalig. Die älteste Tafel ist jetzt 27 Jahre am Start. Und das ist eine total stressige und unglückliche und traurige Situation für uns.
Wodurch kommt das zustande?
Also es kommt eindeutig zustande durch den Angriffskrieg letztes Jahr von Putin auf die Ukraine und die Situation, dass wirklich viele Menschen sich auf die Flucht begeben haben und die dann auch bei uns im Land natürlich und damit auch bei uns in den Tafeln zu Gast sind.
Gibt es denn dann da eine Art, ja, wir haben dieses Wort Triage gelernt während Corona, gibt es denn da auch so eine Art Triage oder Priorisierung, wem Sie dann am Ende nicht mehr versorgen können?
Versorgen tun wir eh nicht. Es ist für uns nur ein Zusatz, aber wir merken, der ist schon richtig wichtig. Wir haben die Situation, dass Tafeln Wartelisten führen und dann auch immer, wenn freie Plätze sind, anrufen, rückrufen, auch nochmal klären, ob überhaupt Bedarf noch ist oder ob sich das erledigt hat. Wir haben Tafeln, die im Moment auch überlegen, gewisse Gruppen, und das sind bei uns oft Familien und auch Senioren, vielleicht in besonderer Weise da nochmal anzusprechen und da zu schauen, dass sie auch uns da nicht untergehen. Gerade unsere älteren Gäste haben große Probleme mit so vielen Menschen, die dann zum Teil auch die Tafeln aufsuchen, ob sie da überhaupt noch ihren Platz haben. Und da sind wir sehr, sehr dahinter, ihnen klarzumachen, auch ihr habt diesen Platz.
Wer sind Ihre Kunden?
Wir haben vor allen Dingen im Moment mit Familien zu tun. Das war nicht immer so. Wir haben halt auch sehr, sehr viele Senioren und Senioren, die eigentlich die Situation haben. Wir haben ja eine sehr, sehr hohe Quote, Armutsrisikoquote sogar an älteren Menschen in Rheinland-Pfalz, noch on top über die Armutsrisikoquote überhaupt in Rheinland-Pfalz. Und diese Gäste tun sich schwer, zu uns zu kommen. Und aber sie sind im Grunde genau auch die Zielgruppe, die diese Hilfe braucht. Und wir sind im Moment auch in Überlegungen, wie wir diesen Menschen auch klar machen können, dass auch sie sich an die Tafeln trauen. Denn das Problem ist, wir sind ländlicher Raum. Menschen haben, gerade ältere Menschen haben das Problem, sich hier vielleicht oder das Gefühl, sich hier zu outen, erkannt zu werden. Und wir tun sehr, sehr viel dazu, sie in einem geschützten Rahmen bei uns zu haben.
Wir haben uns natürlich in Vorbereitung auf unsere Spendenwoche auch mit sehr vielen Kundinnen, Kunden bzw. Gästen unterhalten. Und bei fast jedem Gespräch ist irgendwann das Wort Scham gefallen. Wie geht's Ihnen damit, dass diese Armut, Bedürftigkeit, dass das mit so viel Scham behaftet ist?
Also es zeigt uns, dass Menschen erstmal vorneweg glauben, dass sie selbst dran schuld sind. Und das ist etwas, was ja jeder auch individuell erlebt und irgendwo glaubt, in seiner Biografie da vielleicht mal Fehler gemacht zu haben. Und da wir mit so vielen Menschen zu tun haben, die in sehr vergleichbaren Lebenslagen sind, ist es für uns auch immer wichtig zu sagen, das ist auch ein strukturelles Thema. Das ist nicht nur dein persönliches, der du das jetzt tatsächlich ja hier auch erlebst, sondern unser Job, sag ich mal, ist über die Zeit auch dahin gewachsen, dass wir versuchen, in der Öffentlichkeit klarzumachen, mit welchen Menschen wir es zu tun haben und dass es nicht in Ordnung ist, hier zu individualisieren, sondern ihnen auch eine Öffentlichkeit zu bieten, für sie Lobbyarbeit zu machen. Das ist etwas, was wir uns zu Beginn bei der Lebensmittelrettung so gar nicht vorgestellt haben. Aber gerade bei dem Zuwachs der älteren Menschen, die wir ja schon, ich sag mal, ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Tafelbewegung und wir haben in dieser Zeit immer schon angemahnt, dass es nicht gut gehen kann mit der Altersarmut. Das ist überhaupt gar kein neues Thema. Es wird nur eklatanter und es wird ja auch überhaupt nicht besser. Und deshalb war es uns immer wichtig, darauf hinzuweisen, es kann nicht sein, dass Menschen dauerhaft in eine Tafel müssen. Und unser System ist auf punktuelle Hilfe angelegt. Das ist immer unser Zielpunkt. Menschen brauchen zu gewissen Zeiten Unterstützung, die bekommen sie und dann sind sie aber auch wieder selbstständig unterwegs. Und genau bei dieser Gästegruppe passiert etwas ganz anderes. Und das ist überhaupt nicht das, was eine Tafel sich vorstellt. Dass Menschen, sie kommen ja nicht mehr aus diesen Situationen, aber sie sind bei uns und das ist eigentlich ein Politikum, das genau für diese Menschen, die eigentlich andere Lösungen brauchen, die Tafel jetzt die Lösung ist. Das ist in die Politik hinein unser Ansatz, unseren Gästen. Sie sind uns willkommen und sie müssen auch kommen. Wir haben ja wirklich sehr viele Unterstützer, die sich ja auch für Familien und Kinder Gott sei Dank interessieren. Aber wir sagen auch immer im zweiten Anlauf, wir haben auch ganz viele nette ältere Rentner und Rentnerinnen. Da wäre ein Nikolauspräsent, ein kleiner Adventsgruß auch eine ganz tolle Sache, denn da denkt man oft nicht so dran. Und da auch Möglichkeiten zu haben, auch hier mit Spenden, die hier vielleicht zusammenkommen, auch genau dieser Zielgruppe mal vielleicht einen Kaffeegutschein machen zu können, dass sie wirklich mal in einen Kaffee gehen, ja, und wirklich mal einen Austausch haben, dass sie wirklich mal in eine Apotheke gehen können, ohne Geld nachzuzählen für all die Dinge, die zugezahlt werden müssen, und sich da auch mal vielleicht mal einen schönen Saft erlauben, der eben wirklich teuer ist und nur in der Apotheke erhältlich. Also das ist so etwas, wo wir sagen, da muss unbedingt auch wirklich hingeguckt werden. Das geht so nicht weiter.
Das finde ich auch ganz schön, dass Sie das mal so griffig machen, weil man immer so diese Floskel verwendet. Jeder Euro zählt, jeder Euro kommt an. Aber gerade, was Sie jetzt alles an Beispielen aufgeführt haben mit dem Adventspräsent, mit dem Schokolikolaus, mit dem Kaffeegutschein, das ist ja wirklich was, was man mit relativ geringen Mitteln umsetzen kann, was für die Bedürftigen eben nicht drin ist, aber vielleicht für den einen oder anderen von uns eine Kleinigkeit wäre. Also auf jeden Fall schön, dass Sie es so griffig machen. Würden Sie sich selbst hin und wieder auch als, ja, wie sage ich es, Therapeutin sehen? Also wir hatten mit einer Dame gesprochen, die in Tränen ausgebrochen ist, die dann gesagt hat, und das fand ich so emotional, dieser Moment, ich habe jetzt diesen Tafelausweis und ich stehe jetzt hier vor der Tafel und da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich habe 40 Jahre gearbeitet, ich habe in die Rente eingezahlt und es reicht nicht zum Leben, sodass ich nicht in den normalen Supermarkt gehen kann, sondern zur Tafel gehen muss. Was sagen Sie denen?
Also das ist wirklich eine riesige Komponente. Ich glaube, deshalb sind auch so viele in unseren Ehrenamtsteams unterwegs, weil sie genau merken, dass da nicht jemand nur steht, der da eine Tüte mitnimmt und dann wieder geht, sondern eine ganze Geschichte vor einem steht. Und weil wir so kleine, überschaubare Tafelgrößen, Gott sei Dank, haben in Rheinland-Pfalz, ist da auch viel Zwischentöne, Zwischengespräche. Das geht bei Rezepten los oder was man gerne kocht. Es geht darüber los, dass auf einmal ein Enkelkind mal eine Rolle spielt und dass sie sich uns dann anvertrauen und da wirklich vielleicht das ein oder andere Gespräch suchen, zeigt uns, dass sie richtig alleine sind, dass sie tatsächlich mit Menschen, die sie ja nur einmal in der Woche oder alle 14 Tage sehen, auf einmal ihre Themen auch benennen. Das löst bei uns aus, dass wir auch uns verantwortlich fühlen, da sehr achtsam mit ihnen umzugehen und mit ihnen auf Dinge zu schauen, auf die vielleicht kein anderer mehr blickt.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind seit 15 Jahren in dieser Tafelbewegung drin. Gibt es denn die eine oder die andere Geschichte, die Sie nicht mehr loslässt, an die Sie immer wieder denken müssen?
Also was mich richtig zutiefst bewegt hat, war, wir haben eine ältere Dame regelmäßig in der Ausgabe gehabt. Ich bin auch immer selber auch in Ausgaben auch drin gewesen in dieser Zeit. Heute packe ich das nicht mehr so. Die dann die Lebensmittel mitnahmen und ich glaube, es ging um eine Süßigkeit, die wir ihr da noch nachgefragt haben, ob sie sie mitnehmen will. Und da sagte sie, oh wie schön, das ist heute mein Geburtstagsgeschenk. Ich bin 80 geworden. Es hat mich fast vom Tisch gehauen. Also die Überlegung, dass hier jetzt jemand vor mir steht, der 80 Jahre alt ist, den Weg hier in eine Tafel führt und seinen Geburtstag bei uns verbringt, also es hat mich wirklich emotional richtig berührt. Wir waren alle erstarrt und wir haben ihr richtig natürlich gratuliert und wir haben auch noch andere Dinge dann im Schrank gefunden, die wir ihr an diesem Tag mitgeben konnten. Ich glaube, es war auch noch ein Päckchen Kaffee, damit sie überhaupt da einen schönen Kaffee noch. Aber das hat mich sehr emotional getroffen. Und die andere Variante, wir haben selber in der Tafel, in der ich tätig bin, auch Mittagstisch. Und eine Seniorin, die da sehr, sehr regelmäßig zu jedem Mittagessen zu uns kommt, wir kochen täglich, irgendwann angefangen hat, Gebasteltes mitzubringen, um die Tische bei uns zu dekorieren. Und wir völlig überrascht waren und also ganz toll, ja, weil sie einfach sagt, es ist schön hier zu sitzen und hier auch mit anderen Menschen sprechen zu können, nicht alleine zu essen, was ja auch unser Zielpunkt ist bei diesen Angeboten. Und dann einfach zu Hause auch Freude hatte, sich auf uns vorzubereiten und uns dieses Geschenk zu machen. Das ist eine ganz regelmäßige Geschichte geworden und wir haben nachher das Bastelmaterial gekauft, gefragt, was sie braucht, weil es auch für uns total schön ist, gute Tische zu haben und nicht nur einen Teller da drauf.
Ja, ich glaube, da jetzt in dieser, gerade in der besinnlichen Weihnachtszeit dann auch noch so ein bisschen diese besinnliche Stimmung zu erzeugen, ist wahrscheinlich erst recht wichtig, ne?
Ja,
zum Thema Scham nochmal. Was sagen Sie einer wirklich emotionalen Person, die jetzt zum Beispiel den ersten Besuch bei Ihnen absolviert und sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich fühle mich richtig schlimm. Ich hoffe, dass mich die Nachbarn nicht sehen. Wie gehen Sie mit so einer Person um?
Also wir ermutigen Sie und sagen, es ist schön, dass Sie da sind, weil wir dadurch vielleicht die Möglichkeit haben, Ihnen etwas mitzugeben, was Sie auf der anderen Seite einfach entlastet und wo Sie sich vielleicht irgendwie auch noch was Schönes mal ansparen können. Also das ist für uns ganz wichtig, dass Menschen nicht den Eindruck bekommen, dass sie hier überflüssig stehen. Und das wissen wir auch. Dadurch, dass sie auch zeigen müssen im Grunde bei uns, dass sie einen Notstand haben, wissen sie eigentlich, dass wir da sehr achtsam mit umgehen und dass es uns wirklich wichtig ist, so zur Seite zu stehen in den Punkten, wo wir das können, dass sie auch gute Zeit in anderen Punkten leben können.
Gelingt es denn immer, die dann aufzubauen? Also können die das annehmen?
Also es gelingt am meisten, wenn wir miteinander lachen. Also man stellt sich das ja auch immer sehr ein bisschen tragisch vor. In der Tafel ist natürlich auch viel Hektik. Also Corona hat dann nichts erleichtert, sage ich mal. Und wir haben immer noch Corona. Also ich muss schon sagen, das fesselt uns alle natürlich. Aber wirklich auch fröhlich zu sein. Ja, also wir sind da keine Trauerklöße und das muss auch und steckt auch an Menschen, dass sie merken, dass wir Hallo sagen, dass wir sagen, auch schön, dass Sie wieder da sind. Ja, hat's geklappt mit der Küche da, mit der Pastinake, die Sie da mitgenommen haben. Da wundern wir uns ja auch manchmal, was wir da bekommen. Einfach so ein bisschen Entspannung da reinzubringen, dass das, es ist keine Normalität bei uns, aber wir möchten gerne einfach normal miteinander umgehen. Und das heißt, in allen fröhlichen Momenten auch fröhlich sein miteinander.
Was sind das für Menschen, die bei Ihnen arbeiten? Was treibt die an? Was gibt die Arbeit denen?
Also ich glaube, das, was uns alle antreibt, und deshalb bin ich, glaube ich, auch in der Tafelarbeit geblieben. Ich wollte ja nach einem Jahr wieder gehen, habe gesagt, das mache ich mal ein Jahr und dann ist gut, ist, glaube ich, diese unglaubliche Unmittelbarkeit, in der wir stecken. Stecken mit den Lebensmitteln, die wir sehen, von denen wir wissen, die werden eigentlich in der Tonne gelandet und das sind tolle Produkte. Diese Unmittelbarkeit zu haben, dieses Produkt nicht weggeworfen zu haben und die Unmittelbarkeit mit Menschen zu tun zu haben, die da am meisten von profitieren. Und wo wir sehen, dass sie am meisten davon profitieren und dass sie sie brauchen und dass sie sie gut mitnehmen jetzt. Also das, glaube ich, treibt ganz viele ehrenamtliche Kollegen und Kolleginnen von mir an. Das andere ist, dass wir mit vielen unterwegs sind, die in ihrem Leben sehr viel Positives erlebt haben und auch im Ruhestand nicht glauben, jetzt davon nicht was weitergeben zu müssen und einfach sagen, da geben wir was zurück, was uns auch geschenkt worden ist in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft. Und dass wir merken, dass wir es mit richtig tollen Menschen zu tun haben, die in der Öffentlichkeit im Moment richtig diffamiert werden. Und das ärgert uns maßlos und das treibt uns noch mehr an, für sie und für sie gerade zu stehen und uns hier hinzustellen und zu sagen, und wir sind hier und gehen nicht.
Die Lebensmittel, die Sie ausgeben, woher bekommen Sie die? Wer stellt die Ihnen? Woran entscheiden Sie oder wodurch entscheiden Sie? Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie, dass diese Ware noch ausgegeben wird? Und was könnte sich da ändern?
Also das, was ja alle klassisch erleben, wenn ein Tafelauto durch die Straßen fährt, dass man, und das tun wir ja, im lokalen Handel unterwegs sind. Das ist in Bäckereien, das ist in allen großen und kleineren Lebensmittelgeschäften. Das ist der Klassiker und das ist das tägliche Brot der Tafellogistik. Aber wir haben, und das ist ja schon vor vielen Jahren passiert, dass klar war, der Handel wird sich so digitalisieren, dass die Lebensmittelüberschüsse sich natürlich richtigerweise reduzieren müssen. Und das hat uns schon vor einigen Jahren natürlich auch in die Überlegung gebracht, wo können wir in dieser Wertschöpfungskette noch die weiteren Momente ausmachen, um an diese Lebensmittel zu kommen. Und da gibt es ganz klare Möglichkeiten, das direkt bei Herstellern und Produzenten zu tun. Und da spielt dann die Arbeit, die ich im Landesvorsitz mit meinen ehrenamtlichen Vorstandskollegen gemeinsam mache, eine Rolle, dass wir hier parallel eine Logistik aufbauen und aufgebaut haben und auch weiter ausbauen, um über Großspenden, die wir dann zusätzlich an die Tafeln direkt bringen, bis vor die Tafeltür, diese Lebensmittelüberschüsse aus diesen Bereichen gewinnbringend in die Tafeln und an die Gäste zu bringen.
Jetzt erleben wir ja auch ganz oft diese Fälle von Containern, wo dann Leute verknackt werden, die noch gute Lebensmittel aus den Müllcontainern der Supermarktketten beispielsweise klauen. Macht mich fassungslos, müsste Sie als Vorsitzende der Tafeln in Rheinland-Pfalz erst recht in die Fassungslosigkeit treiben, oder?
Das kann man aber wirklich sagen. Ich bin heilfroh, dass der Vorschlag des Bundeslandwirtschaftsministers, das Containern rechtlich zu erlauben, hier in Rheinland-Pfalz und dann insgesamt auch wirklich abgeschmettert worden ist. Es kann nicht sein, dass wir so weit herabsinken. Die Rettung von Lebensmitteln ab der Mülltonne zu denken. Also wir müssen vor der Mülltonne denken. Und das haben wir immer getan in all unseren Jahren. Und dass hier die Idee ist, mit einem schnellen Blick, dann, wenn es schon in den Brunnen gefallen ist, das Kind, hier zu glauben, wir würden, und das, wenn man es ja weiterspinnt, haben wir ja die Problematik, dass man eigentlich davon ausgehen müsste, dass wir jetzt alle als Fahrende in den Lebensmittelgeschäften in die Mülltonnen krabbeln, um dieses Produkt rauszuholen. Also wenn wir da hinten rausdenken, sind wir verloren. Wir haben so viele Möglichkeiten vorher diese Lebensmittel zu retten. Und deshalb ist Containern für mich ein Unding. Ein Lebensmittel gehört nicht in die Tonne und es kann auch nicht mehr nach rausgeholt werden.
Ganz naiv gefragt als Laie, würde es ein Tafelgesetz geben müssen, erleichtern, dass man sagt, alle Produkte, bei denen das MHD abgelaufen ist, werden der Tafel zur Verfügung gestellt?
Also wir sind jetzt wirklich in der richtig komplizierten Lage, dass wir uns ja zum Teil mit 30-50% mehr Gästen in den Tafeln beschäftigen. Sie haben und entsprechend natürlich nicht diese Lebensmittel. Es ist für uns richtig schwierig zu sehen, dass wir im Laufe dieser fast 30 Jahre, die wir tätig sind, uns so professionalisiert haben, dass wir in gesetzliche Regelungen hineingeraten, die es uns nicht erlaubt, diese Produkte erstmal vom Handel zu bekommen. Also da gibt es Haftungen, da gibt es Verordnungen, EU-Verordnungen, die uns dem Lebensmittelhandel gleichstellen. Parallel sind diese Produkte aber da und können anderen Lebensmittelrettungsorganisationen, die noch als privat gelten, zugeführt werden. Und das ist ein völlig katastrophaler Ansatz, der jetzt in der Zeit, wo wir so viele Gäste haben, überhaupt nicht mehr stimmig ist und wo wir wirklich Zwischenlösungen finden. Wir kriegen permanent gesagt, das ist EU-Recht, das ist Landesrecht, das ist Bundesrecht, nationales Recht, keine Ahnung. Das akzeptieren wir nicht mehr. Im Angesicht der Situation, dass diese Lebensmittel gewinnbringend eingesetzt werden können und der Handel sie uns aus Haftungsgründen nicht gibt, da muss eine Schnelllösung rein. Diese Produkte sind da und sie müssen an diese Menschen und nicht unbedingt vielleicht an andere Rettungsorganisationen, die sie ja zunächst einmal für sich selber auch verbrauchen. Und wir kooperieren mit vielen und versuchen ihnen klarzumachen, gebt sie uns, lasst sie uns. Wir können sie im Moment wirklich, wirklich brauchen.
Also für mich als Laie ist das ein Blatt Papier, was man da irgendwie entwirft und dann die Supermarktkette von der Haftung ausschließt und in der Tafel vielleicht nochmal darauf hinweist, dass das MHD abgelaufen ist und fertig ist es.
Genau, sie ticken so wie ich. Also wir sind fassungslos. Wir kriegen Bilder aus den Tafeln, wo die geöffnete Mülltonnen drin sind, weil das MHD vom Vortag ist. Ja? Und das Produkt können wir bis 10 Uhr abends haben und am nächsten Tag kriegen wir es nicht mehr. Es ist anscheinend tot. Ja? Es ist nicht tot. Es ist es muss ja unbedingt umgeswitcht werden. Es ist unbegreiflich, jeder in dieser Juristerei sagt, wir weichen keinen Millimeter und die Leute stehen da. Also das ist ein Desaster. Wahnsinn.
Sehen Sie denn da ein Licht am Ende des Tunnels, dass sich da mittelfristig irgendwas bewegt?
Also ich sag mal, es wurde ja jetzt ein Lebensmittelrettungspakt, glaube ich, so nennt sich das, mit 14 großen Einzelhändlern oder Handelsketten verabredet. Wir brauchen nicht solche Pakte, wir brauchen eine direkte Umsetzung. Und da wird natürlich gesagt, wir machen das. Aber der Handel muss in die juristische Klarheit gesetzt werden, dass er uns die Produkte abgeben darf. Dann gibt er sie uns ab. Und vor diesem Schritt, den erwarte ich politisch, dass nicht hier Pakte und Freiwilligkeit eine Rolle spielen im Moment, sondern der juristische Schritt gegangen wird, dass der Handel uns gegenüber aus der Haftung kommt und wir auch dann nicht in der Haftung sind, diese Produkte weiterzugeben. Das ist für mich eigentlich eine recht flotte Sache, aber wir stoßen da an Grenzen, wo ich sage, also das versteht kein Mensch mehr und das ist abstrus.
Wahrscheinlich, weil wir auch einfach nicht das juristische Know-how haben, ja, um es zu verkomplizieren. Das mit Augenzwinkern wohlgemerkt. Jetzt haben Sie, sagen Sie das so energisch, weil Sie diese prekäre Situation der Tafeln dargestellt haben, nicht zuletzt wegen der massiven Fluchtbewegung aus der Ukraine. Wie hat sich das denn geändert? Wie viele, also wenn Sie es jetzt mal über den Daumen brechen würden, wie viele prozentual geflüchtete Menschen begrüßen Sie in den Tafeln? Wie viele Deutsche sind dabei? Aus welchen Ländern kommen die Geflüchteten? Können Sie das grob zusammenfassen?
Im Durchschnitt, und wir sind ja jetzt kleine Tafeln in Rheinland-Pfalz, etwa 25 bis 35 Nationalitäten, die zu uns kommen. Wow. Das Interkulturelle hat immer schon eine Rolle bei uns gespielt. Diese Situation hat sich natürlich 2015, 2016 noch mal ganz anders entwickelt mit Syrien. Und natürlich jetzt auch mit den ukrainischen Geflüchteten, die natürlich sehr vielfältig auf die Tafeln zukommen. Aber Tafeln waren schon immer kulturell wirklich sehr weit engagiert. Ja, es hat bei uns noch nie eine Rolle gespielt, welche Nationalität, ja. Was jetzt passiert, ist in der Tat, dass wir auch weitere Gäste haben. Wir versuchen zu unterscheiden mit deutschem Pass, ja. Und das liegt natürlich jetzt durchaus an der Energiesituation und den zusätzlichen Problemen mit den Preissteigerungen.
Wissen denn geflüchtete Menschen, dass es sie gibt? Wie wird denn auf sie aufmerksam gemacht? Weil ich stelle es mir schwierig vor, da kommt ja noch die Sprachbarriere dazu. Menschen, die dann Familie, Hab und Gut in, jetzt beispielsweise in der Ukraine zurückgelassen haben. Woher wissen die, dass sie überhaupt existieren und wie sie sie finden, beziehungsweise wie sie ihre Angebote in Anspruch nehmen können?
Also das ist letztes Jahr erstmal ganz klassisch über die Kommunen gelaufen. Die haben ja sehr große Probleme gehabt, den vielen Geflüchteten direkt in ihren Verwaltungsabläufen da auch den Schutzstatus so zu gewährleisten, wie sie es eigentlich gewährleisten müssen, und sind relativ zügig dazu übergegangen, direkt die in der Registrierung befindlichen Geflüchteten auf die Tafeln aufmerksam zu machen. Haben wir als sehr schwierig empfunden. Man sollte vorher mit uns reden. Wir sind keine Einbahnstraße, in die reingeführt wird. Wir sind eine Ehrenamtsorganisation. Wir haben das an der einen oder anderen Stelle auch kletten können und nachkorrigieren können. Aber vor allen Dingen ist es tatsächlich so, und das ist ja auch schön, dass gerade viele ukrainisch Geflüchtete auch eine gute Community schon in Rheinland-Pfalz hatten. Und dann auch an die Orte, da wurde viel gemacht, ganz toll, also ich kann es gar nicht anders sagen, alles in Bewegung gesetzt, damit diese Familien da rauskommen, dass die erstmal Schutz haben. Und da sind dann auch ganz viele deutsche Bürger und Bürger, die in diesen Dörfern gewohnt haben, ganz aktiv gewesen, und die kannten Tafel und die haben die sofort auch mit reingenommen, haben sie, bringen sie zu uns, begleiten sie, dass sie auch diese Lösung mit haben können.
Dann abschließend, da möchte ich meine Einstiegsfrage wiederholen. Welchen Appell würden Sie an unsere Hörerinnen und Hörer richten? Warum sollen sie in diesem Jahr an die Tafeln in Rheinland-Pfalz spenden?
Weil bei uns die Hilfe dort ankommt, wo sie hingehört. Nämlich an die Menschen, die uns nicht verloren gehen sollen.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Sabine Altmaier-Baumann, die Vorsitzende der Tafeln in Rheinland-Pfalz. Danke, dass Sie da waren.
Danke Ihnen.
Jeder Gast in einer Tafel hat eine eigene, eine ganz individuelle Geschichte. Einige von Ihnen haben uns daran teilhaben lassen und uns ihre persönlichen Erlebnisse und Gedanken erzählt. Meine Kollegin Sarah Edelmann hat in den vergangenen Tagen etliche Tafeln in Rheinland-Pfalz besucht, mit Gästen gesprochen, unter anderem darüber, wie lange sie schon die Tafel besuchen.
Es sind schon viele Jahre, seitdem eigentlich, dass ich Rentnerin bin, ne? Und da die Rente so knapp ist, deshalb gehe ich hier hin, und ich muss sagen, das hilft wahnsinnig. Bis ich dann Miete, Strom, Sie wissen ja selbst was alles, ne? Da bleiben vielleicht im Monat 120, 130 Euro über.
Darf ich fragen, was Sie vorher gearbeitet haben?
Ich war im Außendienst tätig.
Wie war das am Anfang, als Sie gemerkt haben, es reicht nicht mehr, ich brauche irgendwie Hilfe?
Es war am Anfang, ich wollte gar nicht. Nachdem Bekannte mich überzeugt hatten, hat gesagt, du quälst dich ab, du ernährst dich von Brot und Butter. Ich ging auch kaum noch raus, ne? Ich ging kaum noch raus. Ehrlich gesagt, da war ich auch sehr schmal geworden. Ne?
Hat da Scham auch was mit zu tun?
Ja, man tut sich schämen, ne? Dass es plötzlich nicht mehr so geht.
Obwohl Sie ja gar nichts dafür konnten, also ja. So wirklich gar nichts.
Nein, ich konnte wirklich nicht. Ich habe mein Leben lang gearbeitet, egal was.
Hätten Sie denn gedacht, dass Sie jemals zur Tafel gehen?
Nein, nein, nein. Aber es geht nicht mehr, ne? Wenn ich mir überlege, ich sage ja, was tun Sie mit 120, 130 Euro an Leben? Und gerade die Preise jetzt, das könnte ich gar nicht mehr stemmen, ne? Ginge nicht mehr. Am schlimmsten ist, wenn die Leute kommen, wo viele Kinder haben, ne? Das tut schon weh, ne? Und wenn man dann gemerkt hat, die haben auch nicht viel Geld, wenn die kamen im Winter und noch nicht einmal ein Strumpfhöschen oder was, denen ging es also wirklich schlecht.
Was würden Sie sich denn gern mal gönnen, was nicht geht?
Vielleicht mal neu einkleiden oder so. Geht alles nicht. Ich merke jetzt gerade mit Schuhen, ich habe eiskalte Füße. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe ins Geschäft und kaufe mir ein paar Winterschuhe. Da reicht das Geld nicht dazu, ne?
Die Eindrücke einer Tafelkundin aus Grünstadt. Dort konnte unsere Reporterin Sarah auch mit anpacken und beobachten, wie die Verteilung der Lebensmittel genau abläuft.
Ich habe jetzt hier einen Zettel, da steht drauf 22K, das bedeutet zwei Erwachsene, zwei Kinder und K kein Schweinefleisch, also handelt sich um Muslime. Also jeder bekommt heute so eine Butter. Bei vier Personen gebe ich hier einen großen Becher Schlagsahne, Mandarinen für jeden eine. Dann Salat, sieht heute ein bisschen trübe aus. So, jetzt haben wir hier noch Tomaten, da kann ich ein bisschen großzügig sein.
Und das sind jetzt alles Lebensmittel von den Supermärkten?
Genau,
das
sind alles gespendete Lebensmittel von den Supermärkten, von Metro, also auch aus dem Großhandel. Dann bei vier Personen darf ich ein Kilo Zucker geben.
Was, wenn es jetzt eine einzelne Person wäre?
Kriegt heute keinen Zucker, ab drei Personen.
Weil zu wenig da ist?
Ja, dann bekommt aber jeder ein Kilo Mehl. Wir haben nicht so viele Äpfel, deswegen kriegt jeder heute nur einen Apfel. Also habe ich vier Äpfel für meine vier Leute.
Wovon ist es abhängig, wie viel die Supermärkte euch geben?
Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie sehr sie sich verkalkulieren. Wenn die Supermärkte im Großhandel zu viel bestellen und dann feststellen, das geht jetzt nicht so richtig raus und wenn ich das jetzt noch zwei Tage im Lager aufhebe, dann kann ich es wegschmeißen, dann kriegen wir das. So, vier Personen macht vier Bananen.
Die kommen ja einmal die Woche. Das heißt, das ist das, was für die Woche reichen muss.
Naja, es ist ja nicht so, dass unsere Kunden gar kein Geld haben. Die bekommen ja alle Grundsicherung. Das, was wir machen, der Staat erfüllt seine Pflicht, dass unsere Kunden nicht verhungern. Und was wir machen ist, wir geben ihnen vielleicht die Möglichkeit, von ihrer Grundsicherung was zu kaufen, was sie sich sonst nicht leisten können. Also ich sag mal, für die Kinder vielleicht mal eine Tafel Schokolade.
Nach getaner Arbeit ging es für Sarah dann weiter nach Bad Dürkheim zur Tafel, wo sie die Geschichte von Regina und ihrem Mann gehört hat.
Naja, wir hatten einiges gespart. Mein Mann kam irgendwann 2000 in Rente und das hat immer gereicht. Aber ja, dann irgendwie, wir mussten umziehen, weil der neue Hausbesitzer dann Eigenbedarf angemeldet hat. Und dann mussten wir nach 34 Jahren die Wohnung verlassen. Und das kostet es mehr wie doppelt so teuer, die Miete. Die Nebenkosten sind höher geworden. Und dann auf einmal merkte ich, dass das sehr knapp wird. Und ja, mit damals, als wir hierher kamen mit 900 Euro Rente, da war es dann eng geworden. Dadurch, dass mein Mann Alzheimer-dement ist, pflege ich ihn. Würde auch putzen gehen, aber es geht nicht.
Und wie läuft das so ab, wenn man jetzt noch nie bei der Tafel war? Kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Wie ist es so, wenn man dann hierher kommt einmal die Woche?
Als ich das erste Mal hierher kam, sprach mich eine der Ehrenamtlichen an, ob ich das erste Mal hier sei, denn ich war in Tränen ausgebrochen. Jetzt war ich hier gelandet und bin bedürftig. Das ist etwas Schockierendes. Selbst nicht mehr für das aufzukommen oder aufkommen zu können, was man benötigt. Das ist ja für mich schrecklich. Als wir an der Tafel hier anstanden, fuhr eine Freundin vorbei, sah uns hier stehen. Und die sprach mich dann später an, sag bloß, ihr gehen zu der Tafel, ist dann das nötig? Und nachdem ich ihr erklärt habe, ja, das ist notwendig. Ach, da tät sie sich schämen, sagst ja, dann schäme ich mich halt. Also meine Scham ist nicht so groß, dass ich lieber verhungere. Ich denke, vielen in der Bevölkerung ist nicht bekannt oder bewusst, wie wenig manche Menschen haben.
Seit März letzten Jahres stehen die Tafeln in Rheinland-Pfalz nun vor einer weiteren großen Belastungsprobe nach Flüchtlingskrise 2015 und Corona-Pandemie. Der Krieg in der Ukraine hat viele, viele Menschen zur Flucht gezwungen. Viele von ihnen haben inzwischen Schutz und ein Zuhause bei uns in Rheinland-Pfalz gefunden, sowie Olena Schinderowska aus Kiew.
Ich vermisse meine Familie und meine Mutter und Schwester. Aber hier, ich bin mit meinem Sohn und deshalb bin ich bereit, in Deutschland zu arbeiten.
Sie lebt mit ihrem Sohn in Enkenbach-Alsenborn in der Westpfalz, wo sie auch die Tafel besucht. Doch dort bekommt sie nicht nur Lebensmittel, sondern auch eine ganze Menge Unterstützung von den ehrenamtlichen Mitarbeitenden, zum Beispiel bei der Sprache.
Im Moment, ich lerne Deutsch, aber Deutsch ein bisschen schwierig für ukrainische Mensch. Ich habe jetzt viele ukrainische und deutsche Freundinnen gefunden bei der Tafel.
Chefin der Tafel in Enkenbach-Alsenborn ist Gitte Schulz, die sich mit ihrem Team auf die Fahne geschrieben hat, eben mehr für geflüchtete Menschen zu tun.
Das fing damit an, dass wir für die Kinder ein Programm, ein Nachschulprogramm angefangen haben in der Schule selbst, um sich um die Kinder zu kümmern, die traumatisiert waren, die kein Wort Deutsch sprachen, die auch nicht unbedingt sofort von deutschen Schülern angenommen wurden. Dann haben wir angefangen mit Deutschunterricht und auch mit Gängen in die Ämter, denn die deutsche Bürokratie ist für Deutsche unübersichtlich und für nicht deutsch sprechende Ausländer natürlich undurchschaubar.
Aber für die ganze Hilfe, für die ganze Unterstützung gab es aus der Bevölkerung nicht nur lobende Worte.
Es gibt andere, die sich teilweise auch beschweren, dass wir zu viel für die Ausländer tun und nicht genug für Deutsche. Das stimmt allerdings überhaupt nicht. Wir haben hier auch angefangen, in den letzten 2 Jahren angefangen mit einem Lieferservice für hauptsächlich ältere deutsche Kundinnen und Kundinnen, denen es einfach nicht möglich ist, hier Lebensmittel persönlich abzuholen. Wir versuchen durch alle Kanäle auch an bedürftige ältere und alte deutsche Menschen zu kommen. Da ist natürlich ein Charmfaktor.
Für viele vermutlich nachvollziehbar. Aber was sagt man diesen Leuten, um den Schamfaktor zu eliminieren?
Also das fängt ja schon damit bei der Anmeldung an. Wir versuchen hier ein Klima zu schaffen, in dem sich jeder sofort willkommen fühlt. Ich erzähle dann auch aus meinem persönlichen Leben, dass ich auch schon in dieser Situation war und dass das einfach nicht voraussehbar ist und dass man sich auch nicht schämen muss. Das Schicksal geht mit uns Menschen so um, wie es will. Und manchmal trifft es den einen, manchmal den anderen. Aber keiner braucht sich zu schämen, weil er armutsbetroffen ist.
Und genau weil das Schicksal oftmals mit voller Härte zuschlägt, sind Gitte Schulz und ihr Team mit so viel Leidenschaft im Einsatz, aber eben auch auf Spenden angewiesen.
Ich denke, es ist auch wichtig als Mitglied dieser Gesellschaft, die ja eine Gemeinschaft auch sein soll, dass sich alle daran beteiligen. Es sind ja nicht nur jetzt die 40 Leute, die sich hier in Enkenbach-Alsenborn ehrenamtlich einsetzen. Das reicht ja nicht. Wir sind ja alle im gleichen Boot und die Arbeit, die wir leisten, leisten wir nicht nur für unsere armutsbetroffenen Kunden und Kundinnen, sondern auch eine Arbeit für die ganze Gesellschaft. Und ich denke, es ist wertvoll, wenn sich daran auch alle daran beteiligen.
Wir von RPA1 unterstützen die Tafeln in Rheinland-Pfalz mit unserer großen Spendenwoche. Noch bis zum 2. Dezember läuft sie und ich denke, beziehungsweise ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick geben, wie wichtig die Tafeln und deren Mitarbeitenden für sehr viele Menschen in Rheinland-Pfalz sind. Jeder Euro zählt, ich habe es am Anfang gesagt, es ist in dem Fall nicht nur eine blöde Floskel, auch mit kleinsten Beträgen kann man vielleicht einigen Menschen zumindest einen kurzen Moment voller Freude schenken, wovon sie sonst so wenig haben. Darum freuen wir uns über jede Spende von euch. Klickt euch einfach am besten jetzt direkt auf rpa1.de. Dort findet ihr alle Infos, wie ihr spenden könnt. Ich habe euch alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse und auch jetzt schon im Voraus für eure Unterstützung, für eure Spende. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören in der nächsten Ausgabe meines Podcasts. Macht's gut und bleibt gesund. Bis bald.
Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.